Deine Kunden sind Zahnärztinnen oder Zahnärzte, so wie bei uns. Du möchtest wissen, ob und wie du genau diese Zielgruppe auf LinkedIn erreichen kannst? Hey, ganz einfach. Such alle passenden Profile auf LinkedIn raus, vernetze dich direkt und ohne Ankündigung mit denen und schon läuft die Sache. Warum das so nicht funktioniert und wie du es besser machen kannst, das erfährst du von der lieben Franziska Fiedler und mir in den kommenden 70 Minuten. Diese Folge haben wir am 28. November aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung. Aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist wieder punktuell euer Pars Media Praxis Marketing Podcast. Und heute, ich sage wieder mit Franziska Fiedler. Ja, Franzi war vor kurzem schon mal bei uns mit dem lieben Adrian aus unserem Pars Media Social Media Team. Moin Franzi, wo erreiche ich dich denn heute?
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf, dann doch so kurz hintereinander Wiederholungstäterin geworden. Guten Morgen, Klaus. Du erreichst mich heute aus dem Homeoffice an einem Freitagmorgen mit frischer Energie, mit Ausblick aufs Wochenende. Also besser geht's fast gar nicht.
Genau, es ist Freitag, der Tag, an dem wir aufzeichnen. Die Folge hört ihr natürlich das erste Mal an einem Mittwoch. Franzi, gleich nochmal ein bisschen mehr zu dir. Die Podcast-Folge mit Adrian werde ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinken und alle Infos zu dir, vor allem zu deinem LinkedIn-Profil, weil darum geht's nämlich heute. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was ihr mitnehmen könnt und wissen solltet, wenn ihr über LinkedIn Zahnärztinnen und Zahnärzte erreichen möchtet. Wenn ihr vielleicht in der Dentalindustrie tätig seid oder einfach Zahnärzte und Zahnärztinnen zu euren Kunden gehören, wenn ihr natürlich Zahnärztinnen und Zahnärzte seid, dürft ihr genauso zuhören. Da werdet ihr auch jede Menge wichtigen Input bekommen. Wir wollen mal drüber reden, wie findet man und erreicht man eigentlich diese Zielgruppe auf LinkedIn und was das mittlerweile auch für ein Netzwerk ist. Ne, Franzi, wir haben ja eben drüber gesprochen, schon mal im Vorgespräch. Es hat sich ein bisschen verändert, verändert sich noch. Natürlich reden wir über Chancen, Hürden und Risiken. Franzi, erzähl uns ganz kurz, für alle die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du, wenn du nicht mit mir Podcast aufnimmst?
Das ist natürlich sehr schade, wenn ich das nicht mache. Das können wir gerne so etablieren. Genau, ich bin Franzi und bin seit mehreren Jahren in mehreren Werbeagenturen unterwegs gewesen. Jetzt meine aktuelle ist Hummet und Partner in Magdeburg und bin da wirklich Social Media voll reingegangen mit allem, was dazugehört, und habe mich aber in den letzten Jahren spezialisiert auf das Thema strategische Beratung und Corporate Influencing, also wenig in der Umsetzung, als vielmehr in dem beratenden, coachenden Segment. Das heißt, ihr sagt Bescheid, wir wollen ein Corporate Influencer-Programm durchsetzen und dann setze ich mich mit euch hin und wir gehen das einmal durch, was dazugehört, und ich unterstütze überall, wo ihr ja Hilfe braucht. Und genau mit diesem Fokus auf, ja, in der strategischen Beratung, vor allem auch dieses Thema Corporate Influencing, hat sich LinkedIn für mich so als die, ich sag mal, Nummer eins Plattform, wo ich unterwegs bin, wo ich sagen würde, dass ich mich ein Stück weit auskenne, auch wenn da immer wieder mal überraschende Sachen emporkommen.
Das geht uns ja immer so bei allen Netzwerken. immer wenn man denkt, man hat mal einen Algorithmus einigermaßen halbwegs verstanden, sagen einem andere, nö. Oder der Algorithmus selber sagt dir, nö, es geht uns ja so. Exakt, Franzi, lass mich kurz einmal einhaken. Du hast gerade eben gesagt, du arbeitest aktuell in Magdeburg in einer Werbeagentur. Nur damit auch für euch natürlich der Hinweis. Das zeigt auch die Nähe zu uns, zu Pars Media. Also ich sitze hier am Deich, aber unsere Agentur ist ja in Magdeburg. Und Franzi ist eben auch freiberuflich schön abgestimmt mit deiner Werbeagentur, auch für uns tätig, was uns natürlich sehr freut. Und du hast jetzt so zweimal schon oder dreimal sogar schon so einen wichtigen Begriff genannt, Corporate Influencer. Für alle, die sich überhaupt nicht darunter vorstellen können, was das ist oder das vielleicht jetzt für eine neue Unternehmensgrippe halten, sag uns doch mal gerade bitte der Corporate Influencer. Was ist der und was macht der? Oder die,
okay, natürlich. Ich versuche es mal genau ganz einfach runterzubrechen. Im Grunde sind das Mitarbeitende eines Unternehmens, einer Organisation, einer Institution, einer Zahnarztpraxis, wie auch immer, die auf Social-Media-Plattformen über ihre Arbeit sprechen. Aus einer ganz persönlichen Perspektive. Es geht nicht darum, quasi für das Unternehmen, für die Praxis zu sprechen, so als 1:1 Sprachrohr einfach die Botschaften weitertragen, sondern natürlich aus der eigenen persönlichen Perspektive mit dem eigenen persönlichen Blickwinkel auf die Dinge, auf die Themen, und da eine Sichtbarkeit herzustellen. Und dadurch, dass es durch eine Person passiert, ist es natürlich immer, ja, ich sag mal, ein deutlich persönlicherer, menschlicherer Blick auf die Themen und sehr individuell und kann natürlich helfen, Unternehmen Gesichter zu geben. Es ist ja häufig die Problematik, dass man quasi immer als Logo kommuniziert, immer als Brand, wo man vielleicht als Außenstehender immer so ein Stück weit eine werbliche Absicht dahinter sieht. Und da können natürlich solche Corporate Influencer oder da gibt es ganz viele Markenbotschafter oder wie auch immer die Begrifflichkeit ist, die alle synonym verwendet werden. Aber können da natürlich eine große Portion Menschlichkeit und ganz wichtig Vertrauen mit ins Spiel bringen, weil dann man natürlich viel mehr einer anderen Person im Gesicht vertraut, die irgendwie täglich auf dem Screen zu sehen ist, als der typischen Markenbotschaft.
Und da muss man natürlich auch genau deshalb gut aufpassen und wissen, wie man das macht, weil natürlich kann auch der Corporate Influencer, wenn er es falsch macht, sehr schnell zur Werbefigur verkommen. Ne? Vor allem, wenn die Unternehmen dann noch Druck machen und sagen, und wenn du aber dann da was postest, dann nimm unser Produkt mit rein, sag, wie toll wir sind, erzähl, wie geil wir sind. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Ne? Das ist ja auch eigentlich nicht das, was wir auf LinkedIn sehen wollen. Also wenn ich Werbung sehen möchte, ja, dann gucke ich Anzeigen. Also ich gucke sie nicht, aber die will ich in Anzeigen sehen, wenn überhaupt. Aber gute Botschaften, gute Unternehmenensbotschaften, ich sag mal, gerade in der Zeit, wo wir heute alle irgendwie auf der Suche nach guten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind, ist das natürlich ein probates Mittel. Lass mich nochmal ganz kurz aber, wie viele Jahre zurückgehen? Wann hast du mit LinkedIn begonnen und warum?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so Anfang der 2020er Jahre, so lass es 22, 21, irgendwie so die Dreh sein. Das ist ja auch die Frage so, was heißt angefangen, nur ein Profil erstellt und erstmal geguckt,
naja, was da so... Ja, ich sag mal so, vielleicht ernsthaft dich mit dem Netzwerk auseinandergesetzt und ernsthaft damit begonnen, dieses Netzwerk auch für dich, privat, beruflich, aber eben dann auch für andere zu nutzen. Genau. Also ja, schon ernsthaft, ne?
Genau, dann würde ich wirklich so sagen, so 22, 21, 22, so die Drehe. Als man gemerkt hat, dass da vielleicht mehr geht als nur Jobbörse oder digitale Visitenkarte, also mehr als...
Was es ja auch mal war, ne? Irgendwie hat es so angefangen, ne? Ja.
Genau, also tendenziell haben sich alle Leute ein Profil gemacht. Also wenn man in die Zahlen guckt, ist ja auch interessant, dass über 20 Millionen in Deutschland einen LinkedIn-Account haben. Also man sieht, wie verbreitet die Plattform dann doch ist. Viele machen sich dann da mal einen Account, sagen, ich suche jetzt einen Job und jetzt gucke ich über LinkedIn, wo ich vielleicht irgendwie eine spannende Stelle finde. Und das hat sich ein Stück weit genau in dieser Zeit, glaube ich, gewandelt, dass immer mehr auch zu, ich sag mal, Creator werden und selbst Beiträge veröffentlichen, die darüber hinausgehen, hey, ich suche einen Job, hat vielleicht jemand was für mich, sondern wirklich ins Veröffentlichen kommen, ins Mehrwert teilen und sich dort für seine fachliche Expertise auch, ich sag mal, auf eine digitale Bühne stellen. Und warum habe ich damit angefangen? Man hat diesen Wandel beobachtet. Unternehmen wollen und müssen kommunizieren. Und Ziele gibt es natürlich, die nicht in diesem klassischen B2C-Bereich unterwegs sind. Das heißt nicht, dass Instagram und TikTok nur für B2C möglich ist. Aber natürlich ist diese Business-Ansprache, die über LinkedIn natürlich deutlich nativer. Man kann mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen, man kann mit Leuten ins Gespräch kommen und sieht immer direkt, hey, wo sind die denn, bei welchen Unternehmen sind die denn angestellt? Es gibt einen direkten Link und natürlich sind dort auch die Business-Themen deutlich mehr vertreten, also die B2B-Themen.
Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung für euch. Ja, Franzi neigt dazu, genau wie ich, natürlich, logischerweise, wenn wir uns miteinander unterhalten, so Marketingbegriffe einfach so reinzuwerfen. Also B2B meint dann übersetzt, ja, Business to Business, also wirklich von Geschäft zu Geschäft, von Unternehmen zu Unternehmen. Und B2C ist dann letztendlich Business to Customer, also für euch als Zahnarztpraxis die klare Kommunikation direkt in Richtung Patienten. Ich denke mal, das verwischt alles irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Aber dann haben wir es einfach mal erklärt. Und Franzi, auch wenn wir gleich dann noch mal ein bisschen genauer, denke ich, drüber reden werden. Ich bin ja schon ein paar Jährchen länger dabei. Das ist einfach auch meinem Alter geschuldet. Ich habe irgendwann so gedacht, sorry, also Xing kann nicht alles sein. Und irgendwann war Xing für mich gar nichts mehr. Und dann bin ich auch so gestartet, hatte mal irgendwann dieses Profil und habe dann LinkedIn für mich entdeckt und fand das und finde es auch heute noch gut. Ich fand es aber zu der Zeit, in der ich am aktivsten war und wurde, deshalb gut, weil es sich eben aus meiner Sicht auf einem anderen Niveau bewegte, auf einem Business-Niveau, wo mir nicht jeder erzählt hat, was er heute gegessen hat, wie toll er mit dem Fahrrad fahren kann, warum er die Deutsche Bahn doof findet, über welche Dinge er sich den ganzen Tag aufregt und so weiter und so fort. Von diesen Themen sehe ich heute immer mehr. Ist das auch deine Wahrnehmung?
Total. Also ich glaube, da macht LinkedIn gerade, sage ich mal, den klassischen Social-Media-Weg durch. Also ja, wie du schon sagst, von sehr fachspezifischen Themen zu Menschen, hier sind immer mehr Menschen unterwegs, die natürlich um eine begrenzte Aufmerksamkeit buhlen. Die wird ja quasi nicht mehr, die Aufmerksamkeit, die ist begrenzt, und es gibt aber immer mehr Menschen, die was davon abhaben wollen. Und dann ist die Frage, wie man diese bekommt. Und dann sind es leider, ja, ich sag mal, die klassischen Mechanismen, die da greifen. Also Clickbait, Emotionen, Wut, also immer sehr, sehr starke Emotionen, sehr marktschreierisch, sage ich mal. Und was dann natürlich auch vom Algorithmus, wenn es dann die entsprechenden Interaktionen darauf gibt, ob Leute jetzt sehr mitfühlend sind oder in die Kommentare quasi ihre andere Meinung packen, weil sie dann von dem Post so erzürnt wurden, dass sie dann ihre Meinung in die Kommentare schreiben. Also egal, in welche Richtung das geht, egal, ich sag mal, positiv oder negativ, jede Interaktion ist eine Interaktion für den Algorithmus. Und entsprechend ist der Feed dann auch gut gefüllt mit solchen klassischen, Clickbait-Beiträgen.
Und das Spiel, wenn man die Reichweite, ich frage jetzt mal ganz provokant, wenn man die Reichweite haben möchte, wenn man die Aufmerksamkeit haben möchte, dann muss man dieses Spiel mitspielen oder gibt es Alternativen?
Also ich würde sagen, das ist ein Stück weit so der einfachere Weg, zu sagen, ich gebe mich jetzt einfach dem hin und mache da genauso mit. Aber natürlich gibt es zum Glück ja noch den anderen Weg, wenn man so am Scheideweg steht. Der heißt eigentlich Mehrwert, nämlich wenn das, was du in deinen Beiträgen vermittelst, einfach einen Mehrwert hat. Das kann Information sein, das kann aber auch unterhaltend sein oder eine gute Inspiration. Das kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, aber es braucht diesen Mehrwert. Irgendwas, wo ich den Beitrag sehe und mir denke, mega gut, den speichere ich mir ab, den schicke ich an Kollegen weiter, oder ich setze direkt den Tipp, den ich vielleicht bekommen habe, um. Also das sind die ganz klassischen Mechanismen, die auch da greifen. Natürlich eher in, gehaltvollerer, niveauvollerer Richtung, dass ich, wenn ich den Beitrag sehe, danach auch wirklich etwas mitgenommen habe. Und da gibt es ja ganz, ganz klassische Geschichten, ob das jetzt eine super Grafik ist, wo richtig viel Mehrwert drinsteckt, die ich mir gerne abspeichere. Also ganz unterschiedliche Formate, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal im Einzelnen, was denn, Mehrwertformate, was denn tolle Content-Formate sind.
Das werden wir sicherlich tun und ich bin da bei dir. Also ich gehe dieses Spiel nicht mit, muss ich sagen. Ich habe mich da vor kurzem irgendwann zu entschieden. Ich sag mal, ab und zu rutscht mir auch mal wieder ein privater, etwas persönlicherer Post raus. Aber dieses ganze Clickbaiting, Empörungsgedöns gehe ich nicht mit. Ich kommentiere die Sachen auch nicht mehr. Ich ignoriere die, und wer mir da halt komplett auf den Keks geht, den werde ich dann einfach auch aus meinem Netzwerk verbannen. Und ich denke, der Weg für mich, für andere kann auch gut sein, Mehrwert zu schaffen, da reden wir dann gleich drüber, sich aber auch eine Community aufzubauen. Ja, also ich möchte ja lieber 100 Leuten meine Posts zeigen, die damit was anfangen können, die mit mir was anfangen können, die mit dem Thema was anfangen können, als wenn ich es 1000 Leuten zeige, die einfach in meinem Netzwerk sind und mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Ne? Da hilft dann auch Newsletter, Gruppen, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Gut, jetzt haben wir schon sehr viel so aktuell Theoretisches und Emotionales erzählt, meine Liebe. Jetzt wollen wir aber mal tatsächlich zum Thema kommen, also auch zu eurem Thema, wenn ihr uns jetzt zuhört und dem Thema, also deine Kunden, eure Kunden sind Zahnarztpraxen. Wie nutzt ihr LinkedIn? Und dann lass uns doch mal direkt die erste Frage klären. Warum ist denn für jemanden, der Zahnarztpraxen, also Synonym jetzt für Zahnärztinnen, Zahnärzte, als Kunden hat, gerade LinkedIn relevant? Wer tummelt sich da? Also die Assistent, die Auszubildende aus der Zahnarztpraxis, die finden wir ja da eher weniger.
Mhm. Ja, genau. Also LinkedIn ist natürlich auch so wie es historisch gewachsen ist, eine Plattform für Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Also vor allem die sind dort unterwegs, vor allem die haben ja auch ein entsprechendes Netzwerk auch aus dem Analogen ins Digitale geholt. Also Thema Netzwerk ist, glaube ich, auch auf LinkedIn im Gegensatz zu den anderen Social-Media-Plattformen eine viel stärkere Geschichte, sich dort einfach zu vernetzen mit den Menschen, die man kennt und mit den Menschen, die man auch nicht kennt, aber trotzdem in der eigenen Nische, in der eigenen Branche unterwegs sind. Und ich glaube, da gibt es gerade im dentalen Bereich, ob das jetzt dann die Praxisinhaber sind oder andere, ich sag mal, ja, eine Ebene drüber, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich zu vernetzen und natürlich auch komplexe Themen, die es natürlich im dentalen Bereich auch gibt, entsprechend runterzubrechen und da auch auf eine digitale Bühne zu stellen und ja, über regelmäßigen Content einfach auch vom Namen her bekannt zu werden, sichtbar zu werden, Vertrauensverhältnis aufzubauen und in Kontakt zu kommen. Und dadurch, dass Personen immer so stark dort mit ihren entsprechenden, ich sag mal, Business-Hintergrund hinterlegt sind, kann man da auch super entsprechende Personen suchen. Ob das jetzt klassisch über die Suche funktioniert und man wirklich eingibt Zahnarzt in und dann wählt man die Region aus. Oder ob man halt schaut, was gibt es dort schon für Netzwerk, was gibt es schon für Communities und klickt sich da durch und kann da ganz gezielt ein Netzwerk aufbauen und die Person, die man ansprechen möchte, auch finden.
Glaubst du, dass die Ansprache von gerade von Zahnarztpraxen, von Menschen, die so in der Gesundheitswirtschaft unterwegs ist, nochmal eine besondere Herausforderung ist im Vergleich zu allen anderen möglichen klassischen produzierenden Branchen oder wie auch immer? Also mal so eine Frage, meinst du, dass die eventuell sensibler sind, eher ein bisschen vorsichtiger bei dieser Geschichte, weil sie vielleicht auch die Werbung hinter der Ansprache zu schnell vermuten?
Sicherlich. Also ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, zum einen ist es ein zeitkritisches Thema. Also ich glaube, Zahnärzte oder ähnliche haben dann wenig Zeit, wollen irgendwie Inhalte, die schnell auf den Punkt kommen. Ich glaube, da verfangen solche Beiträge, die du vorhin beschrieben hast, im negativen Sinne überhaupt nicht, weil die in jeglicher Form quasi dem widerstreben, auch was, wie du schon sagst, Professionalität angeht. Ich glaube, eine gewisse Vertrauensbasis, gerade im Gesundheitsbereich, ist da sicherlich wichtig. Vielleicht hast du da noch ein, zwei mehr Insights, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ja auch bei sensiblen Themen, gerade im Bereich Gesundheit, da ist eher auf überzeugende Cases, Case Studies ankommt. Hey, was haben die denn schon gemacht? Mit wem haben die denn schon was gemacht? Was können die denn vorweisen als jetzt wirklich andere Beiträge, die vielleicht in anderen Branchen besser funktionieren?
Ja, ich beobachte ja natürlich auch viel dentales Verhalten bei mir im Feed. Ich habe viele, viele Zahnärztinnen und Zahnärzte als Kontakte. Und zwar wirklich teilweise auch nur als Kontakte. Wir sind vernetzt. Mit einigen agiert man mehr, mit anderen weniger, mit anderen gar nicht. Da kommen wir dann gleich gerne zu, wie man die denn findet und anspricht, ja, auch ohne ihnen direkt vor den Kopf zu stoßen oder so. Und ich muss auch sagen, es ist sehr ambivalent. Also ich glaube, dass bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten viele passive Nutzer dabei sind, die Content aufsaugen, die sich die Dinge rauspicken, die für sie interessant sind. Und dann gibt's ja, wie in jedem Netzwerk, Franzi, dann gibt's die, die immer da sind, die immer laut sind, die immer was sagen, die sich immer triggern lassen, vor allem wenn du irgendwas postest, was in Richtung Gesundheitspolitik geht oder solche Dinge. Mhm. Es ist ja relativ leicht, Menschen zu triggern. Man kennt ja heute die Dinge, die zu Empörung führen. Das kann man ja ratzfatz machen. Ja. Aber was ich auch feststelle, dass in der Branche, also ich kenne da ja nun auch wirklich ganz, ganz tolle Menschen, sehr intelligent, sehr offen für Meinungen, für Themen. Da kann man auch sehr gut mit diskutieren, aber dann sollte es auch eine vernünftige Basis sein. So denke ich so, die Zahnärzteschaft, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Also mir werden auch immer mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte sozusagen vorgeschlagen, jetzt auf LinkedIn, neu auf LinkedIn. Ich glaube, dass viele dieses Netzwerk gerade so für sich entdecken. Vielleicht die Frage an dich, weil es vielleicht auch gerade diesen Wandel macht und dann auch jüngere Menschen auf einmal denken, okay, das ist ja gar nicht so eine verstaubte Business-Plattform. Da sind auf einmal so junge Frauen wie du, nicht nur so alte Säcke wie ich. Und es kann ja richtig Spaß machen. Meinst du, daran könnte es auch liegen, dass mehr Leute den Weg zu LinkedIn jetzt finden? Was ja für uns alle gut ist, ne?
Genau, also ich glaube, die Einstiegshürden sind auf jeden Fall gesunken. Normal aus seinem, ich sag mal, gerade in dem jüngeren Bereich, obwohl jetzt Instagram, würde ich sagen, hat eine starke Durchsetzung durch alle Altersschichten. Ist das eigentlich jetzt viel aktiver, weil LinkedIn nicht mehr diese Business-Plattform in dem Sinne ist, dass ich mir überlege, okay, wen spreche ich jetzt an? Okay, das könnte mein Chef sehen, das könnte vielleicht mein zukünftiger Chef, wer weiß, was noch passiert quasi, ist sehen. Schreibe ich jetzt sie? Wie wähle ich die Ansprache? Es war ja deutlich, ich sag mal, verkrampfter. Und auch die eigene Vorstellung, der eigene Anspruch an sich selbst, habe ich denn überhaupt was in diesem Business-Netzwerk zu sagen? Ein Urlaubsfoto auf Instagram kann ich leicht posten, aber habe ich jetzt hier überhaupt was Fachliches beizutragen? Und ich glaube, dieser Change ist entstanden, dass es niedrige Einstiegshürden gibt und sagt, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, ich gucke mir mal an, was andere machen und dann vielleicht, wenn ich mir jetzt mehrere Wochen die Beiträge anderer angeschaut habe, vielleicht wage ich mich jetzt auch mal heraus und werde jetzt auch vom passiven zum aktiven User. Und genau, ich glaube, dass die Einstiegshürden deutlich gesunken sind, dass das Netzwerk dynamischer, jünger. Also ich hatte letztens einen Beitrag veröffentlicht, weil ich den sehr interessant fand. Das Durchschnittsalter liegt aktuell, zumindest in Deutschland, bei circa 33 Jahren auf LinkedIn.
Auf LinkedIn?
Also ich glaube, da hätten die meisten deutlich höher angesetzt, weil das halt aus dem gesellschaftlichen Bild eher wirklich nur C-Level unterhält sich mit C-Level und ich gucke mal rein, wenn ich einen Job suche. Hat sich deutlich verändert, da aktiv zu sein, mit auch den unterschiedlichen Formaten, die man bedienen kann. Also ob man jetzt eher der Texttyp ist oder hey, ich schreibe lieber einmal im Monat einen tollen Newsletter oder auch Videos, auch wenn die jetzt natürlich ein Stück weit wieder in den Hintergrund getreten sind. Aber LinkedIn ist Social-Media-Plattform mittlerweile durch und durch mit all seinen positiven als auch negativen Aspekten.
Mhm. Du hast gerade schon erste Content-Formate genannt. Eine wunderbar moderative Brücke hast du mir da gebaut, liebe Franzi. Danke für diesen professionellen Move. Aber jetzt werden wir noch professioneller. Erklär einmal noch ganz kurz. C-Level heißt was?
Stimmt, du hast mich wieder
ertappt. Ja, ich bin da, du. Ich habe schon so viele Podcasts mit meinem lieben Freund und Kumpel Patrick gemacht. Grüße gehen raus ins Bergische Land. Und natürlich Patrick als Marketing Nerd und Online-Marketing-Freak, der verfällt bei auch immer wieder, und das ist ja gar nicht böse gemeint, das ist ja ganz normal. Es geht mir ja auch immer mal wieder so. Ich versuche aber immer mal so im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer ein bisschen die Antennen zu spitzen, die Ohren zu spitzen. Und da höre ich dann manchmal sowas raus. B2B, B2C haben wir eben erklärt. C-Level-Kontakte auf LinkedIn meint konkret was?
Untergebrochen, ich sag mal, die oberste Führungsetage. Oberste Führungsebene, das wird C-Level genannt, klassisch deswegen auch CEO etc. Genau, und das sind ja quasi die ursprünglichen Anfänge, würde ich sagen, von LinkedIn, da unterwegs zu sein, dort seine Kontakte zu haben, potenzielle Geschäftspartner zu finden. Genau, und das hat sich auch ein Stück weit gewandelt, dass wirklich vom C-Level, von der Führungsebene bis zum Studi, der sagt, hey, ich habe hier mein Thema, ich positioniere mich schon mal hier und schau mal, was mein künftiger Arbeitgeber sein könnte. Und der kennt mich vielleicht schon, weil ich ganz viel über mein Thema spreche und da auch mir eine gewisse Expertise aufgebaut habe. Und deshalb natürlich auch ja eine viel stärkere Durchdringung, was Zielgruppen angeht. Man erreicht eben nicht nur die ganz oberste Führungsebene, sondern vielleicht auch drunter. Ja. Man muss natürlich abgrenzen, erreiche ich jetzt wirklich Azubis etc.? Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber man erreicht deutlich mehr Menschen und kann so natürlich auch viel mehr Menschen Identifikationsfläche bieten. Wir hatten von das Thema Corporate Influencer. Natürlich kann ich mich als, lass mich kurz überlegen, 30-jährige Frau, dann tendenziell viel mehr mit ähnlichen Personen identifizieren, als wenn das jetzt jemand ist, mit der mir viel weiter von mir entfernt ist. Und da natürlich viel mehr Gesichter zur Identifikation als Vertrauensperson installieren kann. Ja.
Logisch. 30 Jahre. Mensch, du bist das Mainstream-Profil auf LinkedIn. Du bist voll im Trend, voll in der Main-Zielgruppe. Die meisten, Mensch, ich finde das großartig. Und da merke ich mal wieder, ich liebe das, mit Menschen zu reden, die einfach halb so alt sind wie ich und genauso viel zu sagen haben, manchmal vielleicht sogar mehr oder die meisten. Das macht einfach Spaß. Und ich finde, auch das, finde ich, ist ein gutes Zeichen von LinkedIn, dass es irgendwo damit auch eine Art Generation verbindende Rolle spielt, was ich teilweise bei den anderen sozialen Netzwerken überhaupt nicht mehr sehe, aber auch nicht vermisse, da ich sie ignoriere. Aber das lassen wir jetzt einfach mal weg, sonst kommen wir hier wirklich noch ins philosophische Plaudern. Content-Formate, bevor wir jetzt gleich über die Zielgruppen sprechen, wie man die erreicht und wer da so alles wirklich zu erreichen ist. Was sind denn im Moment aus deiner Sicht die Content-Formate? Also unter Content-Formate verstehen wir Text, Bild, Video, Newsletter, du hast eben schon mal so ein paar angesprochen, die gerade jetzt so im B2B-Bereich, im Dentalbereich aus deiner Sicht hervorragend funktionieren. Oder kann man das gar nicht so sagen? Hängt es wirklich davon ab, was soll transportiert werden und was ist der Inhalt?
Ja, genau. Ich glaube, ich würde dir dem in den zweiten Punkt zustimmen. Also deswegen komme ich jetzt wieder als in meiner beratenden Position häufig kommen Kunden auf mich zu und sagen, wir wollen jetzt Video machen. Und dann sagt man, okay, cool, dass ihr so viel Motivation habt, aber lasst erst mal schauen, ob es das Format ist, was ihr gerade braucht. Was wollt ihr denn erreichen? Wer sind denn eure Zielgruppen? Also den Step zurück würde ich auf jeden Fall immer machen, zu sagen, hey, was wollt ihr denn erreichen? Wen wollt ihr erreichen? Und dann ein entsprechendes Content-Format auswählen. Und gerade wenn es darum geht, denke ich, neue Mitarbeitende zu akquirieren, sich selbst als Arbeitgebermarke zu stärken, dann würde ich eher zu persönlicheren Beiträgen empfehlen, die Unternehmenskultur zeigen, die zeigen, wie es, was es denn bedeutet, in einem gewissen Bereich zu arbeiten und in dem spezifischen Unternehmen, der spezifischen Praxis. Also das sind dann eher so die klassischen Behind-the-Scenes-Team-Inhalte. Wenn man aber sagt, hey, es geht jetzt wirklich darum, unsere Expertise zu unterstreichen und seine Zielgruppe zu erreichen, die dann das Produkt kauft oder mit mir in Kontakt tritt als Kooperationspartner etc., da natürlich dann mehr der Fokus auf Expertise, auf Case-Studies, auf fachliche Beiträge, vielleicht ein monatlicher Newsletter, der interessant ist, Hinweise auf eigene Events, Webinare, die man veranstaltet, genau, mehr in diese Richtung zu gehen. Das ist ganz abhängig von Ziel und Zielstellung. Natürlich gibt es Formate, die irgendwie mehr geklickt werden. Aber wie du schon sagst, am Schluss geht es darum, die richtigen Leute zu erreichen, dann lieber weniger und dafür die richtigen als Zehntausende und keiner interessiert sich eigentlich wirklich für den Inhalt.
Also geht es auch da, wie bei vielen Marketingthemen und in vielen Netzwerken, am Ende gar nicht darum, postet man ein Bild, postet man ein Video, postet man eine Grafik, sondern man muss sich klar die Frage stellen, wen möchte ich eigentlich erreichen und womit erreiche ich den oder die am besten? Ja, also das heißt hier in dem Fall kann auch ein Implantathersteller eine tolle technische Grafik eines neuen Implantates produzieren lassen, weil die Zielgruppe beim ersten Blick weiß, worum es geht. Man muss es da nicht großartig erklären, ne? Das wäre da durchaus auch eine Möglichkeit, um Expertise jetzt bei dieser Thematik zu zeigen.
Oder eine entsprechende Studie darauf hinzuweisen, hey, guck mal, hier gibt es jetzt ein White Paper, wo die Qualität überprüft wird, Langzeitstudien zu genau diesem Produkt. Also genau, wie du schon sagst, wenn man weiß, wen man anspricht, weiß man auch, welche Ansprache man wählt, muss ich jetzt wirklich so einfach formulieren, dass es jetzt jeder oder jede versteht? Oder reicht es quasi, wenn meine Zielgruppe genau weiß, hey, das ist für mich gedacht, ich bin gemeint und ich bin für den Content qualifiziert und schaue entsprechend auch mit dieser Brille auf den Inhalt.
Und ansonsten muss ich mir wie bei jeder Marketingstrategie natürlich gut überlegen, in welcher Phase erreiche ich meinen potenziellen Kunden? Ja? Mhm. Sieht der ein Produkt von mir und weiß schon, worum es geht? Hat der mich überhaupt schon als Experten für dieses Produkt wahrgenommen oder muss ich viel früher anfangen und erstmal über eine längere Zeit meine Expertise deutlich machen, Vertrauen aufbauen über die Menschen, die erzählen, dass sie vielleicht schon 20 Jahre in der Implantatherstellung oder in der Beratung für Zahnarztpraxen tätig sind und eben nicht sofort mit einem Produkt in den Markt gehen und die Leute, die das sehen, denken, hä? Wer ist das denn? Also auch das muss man schon. Ich mag ja dieses See, Think, Do, Care Framework oder AIDA, nennen es dann vielleicht einige. Am Ende geht es ja immer um das Gleiche. Muss ich erstmal Interesse wecken? Muss ich erstmal jemanden grundsätzlich informieren zu Themen, damit er versteht, warum ich der Experte bin, warum ich das poste? Genau. Ich denke, so läuft ja deine Beratung gerade in der Strategieentwicklung in eine ähnliche Richtung.
Ganz genau so. Und was da auch ganz wichtig ist, ich glaube, das ist gerade bei Menschen, die ja mit einem ganz spezifischen Produkt quasi raus auf die digitale Bühne gehen, dass man dann nicht in die Falle tappt, die ganze Zeit zu sagen, guck mal, das Produkt ist so toll, das hat das Feature, sondern das interessiert am Schluss den Gegenüber gar nicht. Es geht nur darum, was bringt mir das? Also dieses klassische nicht Features kommunizieren, sondern Benefits, so wie was macht das Produkt für mich in meinem Alltag, in meiner Arbeit? Was macht das besser? Welche Vorteile habe ich davon? Ich glaube, ich habe mal so ein ganz klassisches Beispiel gesehen, als der erste kleine iPod veröffentlicht wurde. Und es ist vollkommen egal, wie viel Speicher da drauf ist. Am Schluss ist die Message, ich habe irgendwie 5000 Songs in meiner Hosentasche. Also es geht immer darum, zu verdeutlichen, was bringt mir das? So, die ganzen technischen Details sind mir passt egal, ja. Natürlich ist das dann auch interessant, aber
aber tiefer, ne? Einer anderen Stelle der Kommunikation, an einem anderen Punkt der Reise. Und letztendlich haben ja unsere Zahnarztpraxen die gleiche Aufgabe, den Patienten, der auf einmal keine Zähne mehr hat, der will nicht wissen, wie du dem irgendwelche Dübel in den Kiefer zimmerst, ja? Später, der will erst mal wissen, dass es da überhaupt eine Lösung gibt. Der möchte wissen, dass es da Experten gibt, die sich mit Menschen beschäftigen, die keine Zähne mehr haben. Aber die interessieren sich am Anfang nicht für den technischen Ablauf. Die wollen relativ schnell wissen, wenn sie verstanden haben, dass das funktioniert, was es kostet. Und dann hinterher geht es auch vielleicht darum, mal zu erklären, was haben wir für Wege, für Technologien, vor allem wenn die wieder einen hohen Mehrwert haben. Also natürlich finden Patienten das gut, wenn sie beim Zahnersatz nicht mehr in irgendeine Kunststoffmasse in so einen Löffel da beißen müssen, sondern eine schöne digitale Abformung per Intraoralscan haben. Und so die Aufgabe haben wir ja alle. Ne, immer zu entscheiden, ab wann muss ich wirklich mit Mehrwerten arbeiten Und das ist ja dann auch so ein bisschen der Unterschied zur Werbung, obwohl Werbung auch immer mehr dahin geht mit Emotionen, Mehrwerten. Und erst am Ende steht ein kleines Produkt, ein kleiner Hinweis. Können sich Marken natürlich erlauben, die vor allem eine hohe Bekanntheit haben. Ne? Also ist ja der Weg auf LinkedIn sicherlich auch erstmal, wenn du die Zielgruppe Zahnarztpraxis im Blick hast, dort erstmal bekannt zu werden. Bevor wir aber auf das Thema schwenken, noch eine letzte Frage zum Content-Formaten, so eine ganz banale. Man liest ja ständig, vor allem auf Instagram, ja, da gibt's ja die ganzen Experten, die dir jeden Tag sagen, du musst nur Reels posten und du darfst nur Bilder und wenn du das machst und Karussell-Posts und so weiter und so fort. Stellst du das bei LinkedIn auch fest, dass da bestimmte jetzt nicht inhaltliche Content-Formate, sondern von der Gestaltung bevorzugt werden? LinkedIn hat ja vor einem halben Jahr oder schon länger her, glaube ich, den eigenen Video-Feed mehr oder weniger wieder eingestampft. Ja, eine Zeit lang haben dann alle auf einmal 9:16 Videos gemacht, wie auf Instagram. Und dann kam wieder einer und hat gesagt, naja, den Feed gibt es jetzt nicht mehr, aber trotzdem funktionieren Videos ja auch. Wie beurteilst du die Performance jetzt der unterschiedlichen klassischen Formate auf LinkedIn?
Ich glaube, da hast du es schon perfekt angeteased. Nämlich, es ist ja ein Stück weit so eine Wellenbewegung. Also als der Video-Feed, nochmal zur Erinnerung, LinkedIn geht den Social-Media-Weg, auch da kommen die 9:16 Videos an, nachdem die auf TikTok, Instagram, YouTube etc. alle Plattformen quasi für sich eingenommen haben, hat natürlich auch LinkedIn gesagt, hey, wir brauchen genau das. Und dann entsprechend Menschen, die da früh auf diesen Trend mit aufspringen, belohnt mit sehr, sehr, sehr viel Reichweite. Wie viel das am Schluss gebracht hat, steht wahrscheinlich auf einem anderen Papier, da die Zahlen so künstlich hochzutreiben. Und am Schluss, ja, war das, was man quasi zurückbekommen hat an Interaktion, an vielleicht Leuten, die sich dann interessiert haben, die mir gefolgt sind, deutlich geringer als ja das, was die Zahlen sagen, wie vielen Leuten das ausgespielt wurde. Es gibt natürlich so ein Stück weit, gerade durch die, ich sag mal, ja, deutlich persönlichere Ansprache auf LinkedIn mittlerweile, auf dieses, hey, ich muss vor allem authentisch sein, einen Trend dazu, textliche Beiträge immer auch mit einem Foto zu verbinden, mit einem Foto von mir, mit einem Foto von meinem Team, also immer ein Stück weit auch so einen visuellen Anker zu werfen, weil dann Text vielleicht allein ja nicht reicht, genau das zu transportieren, was ich möchte. Man kann natürlich aber auch, ich sag mal, die Bildfunktion nicht nur für schicke Selfies nutzen, sondern auch um irgendwie sehr tolle Grafiken, Sheets, Whitepaper, wie auch immer, zu verpacken.
Toll, übrigens, ne? Also sind die Beiträge, ja, die ich am meisten mir speichere oder empfehle. Absolut. Mit tollen Whitepapers, mit coolen Grafiken, die ich meinem Team weiterleite oder auch Anleitungen. Ich meine, gerade die Slides, die PDF-Slides, ne, die ja dann als wie eine Slideshow dargestellt werden. Wir wollen heute jetzt nicht auf jedes Format einzeln eingehen, aber da kann man schon tolle Sachen machen, muss ich sagen. Aber exakt, am Ende, ja, muss ein Mehrwert drin stecken. Ne? Und was ich halt so ein bisschen, ja, was ich teilweise überhaupt nicht verstehe, also mal abgesehen davon, dass ich mittlerweile Bilder von Kindern auf LinkedIn sehe, die es in meinen Augen auf Social Media sowieso nichts zu suchen haben, anderes Thema. Aber ja, Selfies, also Bilder, Fotos von den Menschen selber, völlig in Ordnung, völlig d'accord, mache ich auch. Aber ganz oft stelle ich so fest, die haben eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ja, also bei dir sehe ich das wirklich ganz oft. Also das positive Beispiel, dann erzählst du auch darüber, weil du ja deine Persönlichkeit auch zeigen willst, dass du gerne Fahrrad fährst, dass du, ne, dann mit deinem E-Bike oder Rennrad oder was weiß ich, du bist jung genug, ich glaube, du hast kein E-Bike, du fährst Rennrad oder so, ne, dass du Fahrrad, dass du Sport machst. Wenn du ein Foto von dir machst und erzählst über LinkedIn-Strategien, dann sieht man dich an einem Whiteboard, was irgendwo inhaltlich damit zu tun hat. Aber ganz oft, genau, sehe ich Fotos, da glotzt einer in die Kamera, hält eine Tasse Kaffee in der Hand und erzählt irgendwas über, keine Ahnung, die Notwendigkeit von Zahnzusatzversicherungen bei Patienten, die älter als 46 sind. Und dann hat es irgendwie so gar nichts mit dem Thema zu tun. Mhm. Ich glaube, es funktioniert trotzdem. Aber ich finde es immer irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich bin vielleicht noch so Fernsehjournalist der ganz alten Schule, Bild-Text-Schere. Da haben wir oft noch drüber gesprochen. Also entspricht das, was ich sehe, dem, was ich höre oder dem, was es aussagen soll? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und wie blickst du da so drauf, wenn du das siehst, dass bei vielen geht es einfach nur darum, ich zeige ein Bild von mir, Hauptsache die sehen mich. Mhm. Und der Kontext spielt gar keine große Rolle mehr. Vielleicht tue ich da vielen Unrecht, aber so nehme ich es halt oft wahr.
Ja, es ist so ein bisschen so der Lazy Way, also so relativ plump. Hey, ich hab mitbekommen, irgendwie funktionieren die Beiträge, die ich mit Bild veröffentliche, besser oder mit Foto von mir. Dann packe ich jetzt einfach immer eins dran, ob das jetzt passt oder nicht. Vielleicht hat man auch einfach nicht die Menge an Fotos, den Pool an Fotos, die dann immer perfekt dann dazu passen. Das ist ja dann auch mein Glück beim letzten
Workshop. Frag Gemini und andere Tools. Also das geht ja heute sehr wahrscheinlich auch auf Knopfdruck, ne? Wenn man das unbedingt haben
will. Obwohl ich dann nicht weiß, ob das sogar schlimmer ist, ob man dann quasi immer wieder das gleiche Foto nimmt.
Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich habe ja auch da eine sehr dezidierte Meinung. Ich bin überhaupt kein Freund von KI-Fotos, außer es wird klar, dass die KI genau dazu genutzt wurde, um so ein Bild herzustellen, was es so nicht geben kann. Ne? Dann finde ich das total in Ordnung. Ob man das mag, ob man das schön findet, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Kritisch wird es bei mir in der Wahrnehmung, wenn ich wirklich nicht mehr weiß, ist es der oder die, die ich ansprechen will, die ich meine. Und auf der anderen Seite kann man sagen, komm Klaus, bleib entspannt, alter Boomer, ich sehe da so aus wie auf meinen normalen Porträtfotos, also bin ich das auch. Ne, lass die Kirche im Dorf, dann ist es ja auch gut. Ne? Also alles, was nicht bewusst gefaked ist und dann aber als Realität verkauft wird, ist ja in Ordnung und soll auch jeder tun, wie er möchte. Ich glaube, von dir habe ich noch nie irgendwie ein KI-Bild gesehen, kann das sein?
Nee, also ich glaube, ich habe keins zumindest, wo quasi ein Porträtfoto in einem anderen Kontext gesetzt wurde und gesagt wurde, hier, guck mal, das bin ich, aber jetzt mit lustiger Brille, noch lustiger als die ich auf habe. Also tatsächlich, wenn dann ja so Sachen ausprobiert, wie diesen Actionfigurentrend, der natürlich dann komplett einmal durch das ganze Social Media gegeistert ist, bis zum Get-No. Aber natürlich habe ich das gerne mal ausprobiert und ist ja natürlich auch eine witzige Idee und sowas mal zu testen, wie du schon sagst, so einfach Dinge, die sonst so nicht möglich sind. Und man mal schaut, zu was ist denn die Technologie in der Lage, wie kann ich das denn für mich nutzen, einen spannenden Case draus basteln, mal alles ausprobieren. Das ist ja glaube ich, eine gute Maßgabe, zu sagen, hey, nicht die Sachen sind für mich nichts, sondern ich probiere das selbst aus und treffe dann eine Entscheidung entsprechend meiner eigenen Erfahrungen, einfach mal selbst zu testen, was ist was für mich, wo sehe ich mich, wo sehe ich mich nicht und dann für sich da auch ganz klare Linien zu ziehen.
Wir haben jetzt so ein bisschen die Nummer von hinten aufgezogen. Der Implantologe würde sagen, ein bisschen Backward Planning, aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt viel über Content gesprochen, über das Netzwerk selber. Und jetzt lass uns doch mal drüber sprechen, wie baue ich mir denn überhaupt dann die richtige Community auf? Also wenn ich mich jetzt als Unternehmen, nehmen wir mal ein fiktives Unternehmen aus der Dentalwelt, ja, und der CEO, also ein Entscheider auf C-Level, also Entscheider sind fast immer C-Level, ja, sagt für sich so, okay, ich habe das verstanden, auf LinkedIn sind viele Zahnärztinnen und Zahnärzte und das ist genau die Zielgruppe, die ich haben möchte. Das sind die, die meine Produkte, meine Dienstleistungen am Ende kaufen sollen. Wie gehe ich da vor, wenn ich jetzt mit meinem persönlichen Profil, wir reden jetzt nicht über ein Unternehmensprofil, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass auf LinkedIn Menschen treffen wollen. Und wie gehe ich da vor? Wie identifiziere ich da die richtigen Kontakte? Was mache ich denn da überhaupt, um herauszufinden, wo sind die? Wer ist da? Und kann ich da einfach irgendwo draufklicken und dann bin ich mit jemandem verbunden und der folgt mir automatisch? Wie geht das?
Genau, das kann man richtig schön Step für Step jetzt einmal durchgehen.
Dann tun
wir
das.
In der Regel hat man ja schon mal so ein analoges Netzwerk. Leute, die man kennt, Leute, die man immer wieder auf Veranstaltungen trifft, Netzwerkpartner, Kunden etc. Da kann man ja erstmal im ersten Schritt schauen, hey, wer ist denn von denen auf LinkedIn, mit wem möchte ich mich connecten? Natürlich ist da noch die Möglichkeit gegeben, dass man da eine kleine Nachricht dazu schreibt zu seiner Vernetzungsanfrage. Da kann man natürlich die gleich noch befüllen, dann wird es so ein Stück persönlicher. Aber da hat man ja quasi den natürlichen Link, gibt es schon, wir kennen uns und dann connecten wir uns auch auf LinkedIn.
Da so, muss ich nicht noch erklären, wer ich bin, das wolltest du damit sagen. Ne?
Genau, exakt. Dann ist es im besten Fall, wenn beide ein gutes Gedächtnis haben, im besten Fall braucht es dann diesen Schritt nicht. Interessant wird es ja dann vor allem, um sein Netzwerk zu erweitern. Wie du schon sagst, ich möchte jetzt Zahnärzte, Zahnärztinnen erreichen, die mich noch nicht kennen, um meinen möglichen Kundenstamm vielleicht auch zu erweitern, um da in Kontakt zu treten mit neuen Leuten. Und dann ist es natürlich interessant, wie man diese findet. Man kann ganz klassisch, da ist LinkedIn ja auch ganz gut aufgestellt, nach entsprechenden Keywords suchen. Man kann Zahnarzt eingeben, man kann Zahnärztin eingeben. Ich habe das mal gemacht in der Recherche vorab und habe in Deutschland, also man kann auch die Region begrenzen, auch innerhalb von Deutschland könnte man jetzt noch enger filtern, aber ich habe jetzt mal für Deutschland, wurden mir in erster Linie 2000 Profile ausgespuckt. Ich will gar nicht sagen, dass die 2000 die Grenze sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es deutlich mehr sind.
Nee, es sind aber deutlich, dann deutlich mehr, definitiv. Aber genau, schon allein in der ersten Suche, im ersten Schritt, hat man schon eine Menge Ideen, wer sich da so alles tummelt. Ne?
Exakt, das liegt nämlich einfach nur daran, wie gesagt, der Filter ist relativ groß eingestellt, wenn ich nur Zahnarzt und Deutschland eingebe und nicht weiter und das noch spezifiziere. Und dann ist es einfach eine technische Begrenzung, indem LinkedIn sagt, okay, ich spuck dir jetzt 20 Seiten aus mit je 10 Profilen und dann sind mit je 100 Profilen und dann sind einfach entsprechend die 2000 voll. Es gibt natürlich deutlich mehr, wie du sagst, aber nur mit dieser ganz einfachen, sehr offenen Suche findet man schon sehr viele Menschen und kann die einfach mal durchgehen. Natürlich kann man auch so Unternehmensseiten finden und Zahnarztpraxis eingeben etc. Da habe ich auch bei der ersten Suche 10.000 gefunden, also auch immer davon abhängig, was spielt LinkedIn aus, wie ist einfach technisch dann die Grenze gesetzt. So, das wäre so ein erster ganz einfacher Schritt. Natürlich kann man auch in bestehende Netzwerke reingehen. Also, hey, ich kenne jemanden aus meiner Branche, der da schon als Experte auftritt, schon ein großes Netzwerk hat. Hey, ich gucke mal sein Netzwerk durch, da finde ich doch bestimmt auch spannende Menschen. Oder von anderen Unternehmen oder von meiner Unternehmensseite, wenn ich vielleicht sogar schon eine auf LinkedIn habe und betreibe, wer folgt dem denn? Also ich kann ja wirklich von Community zu Community springen, die am Schluss ganz viele Überschneidungen haben, aber mich da quasi entlanghangeln und mir ja Stück für Stück ein Netzwerk aufbauen und schauen, wer für mich interessant ist. Und jetzt wirst du wahrscheinlich darauf hinaus, hey, schicke ich den jetzt einfach wortlos eine Vernetzungsanfrage und denkt sich, den Klaus, den kenne ich gar nicht. Ich habe das noch gar nicht. Soll ich jetzt die annehmen? Ich habe ja noch gar keine Verbindung zu demjenigen. So, das wäre nämlich so ein ganz klassischer, wie so ein Kaltakquise-Anruf. Ich habe einfach eine Nummer bekommen und rufe da durch. Das trifft dann meist auf weniger Gegenliebe, als wenn es da schon irgendwie natürliche Vernetzung, natürlichen Einstieg gibt. Und das geht natürlich dann darüber, mal zu schauen, was macht denn derjenige bei LinkedIn? Hat der vielleicht schon eigene Beiträge veröffentlicht, in denen ich einen Kommentar hinterlasse, die nicht nur sind, super Beitrag, sondern im besten Fall schon irgendwie eine inhaltliche Expertise schon zeigen und das als natürlicher Gesprächsöffner, als Klaus, sag mir doch irgendwas. Ach stimmt, der hat doch gestern meinen Beitrag kommentiert und wir haben uns da 10 Minuten lang total toll über ein Thema ausgetauscht.
Kommentiert immer die Beiträge von jemandem, dem ich immer folge und da fällt man ja auch auf. Ne?
Exakt. Also einfach schon irgendwie einen natürlichen Link im Vorfeld herzustellen und dann kann man bei der Vernetzungsanfrage, wenn man sich die Zeit nimmt, ja sogar eine kleine Nachricht dazu schicken und dann direkt sich selbst in Kontext stellen. Hey, wieso stelle ich dir denn die Vernetzungsanfrage? Ganz wichtig, da jetzt so einen Satz-Pitch reinzuhauen, davon würde ich eher abraten, dann direkt in der Vernetzungsanfrage zu pitchen.
Ja, das hat ja auch viel mit dem zu tun, was wir eben schon wieder erzählt haben. Ne? Wie weit, wie nah ist derjenige, den ich erreichen will, von mir, von meinem Unternehmen weg? Und LinkedIn natürlich. Auch LinkedIn ist botgesteuert, LinkedIn ist Algorithmus gesteuert, automatisiert gesteuert. Ich übertreibe jetzt jeden Tag irgendwelche In-Mails, also man kann ja auch Leuten Nachrichten schreiben, mit denen man nicht verbunden ist, wenn man so ein Premium-Profil hat. Müsst ihr bitte selber rausfinden, ob Premium sich für euch lohnt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall ein Premium-Profil, ich zahle dafür und nutze auch die Vorteile. Und das sind so Dinge, die versuche ich in jedem Fall zu vermeiden. Also manchmal erwische ich mich auch dabei, so kommt Kölsche CH, dass wir das alles schön miteinander verwurschteln, erwische ich mich auch dabei, dass ich eine Anfrage gestellt habe und die ist einfach so rausgegangen, weil sie ja wahrscheinlich auf dem Smartphone nur draufgeklickt habe. Weil nicht immer wird mir dann angezeigt, möchtest du noch eine Nachricht schicken? Also mein Weg, den ich auch ganz cool finde, der dauert natürlich ein bisschen länger. Wenn ich jetzt Menschen identifiziert habe, die für mich so interessant sind, dass ich sage, ich möchte da auf LinkedIn eine gute Beziehung eingehen, also eine Beziehung, die auch wächst und die nicht einfach so, ah ja, nehme ich mal an und ich folge dem oder auch nicht, egal wer es ist, dann gehe ich erstmal nur mehrfach auf das Profil des oder derjenigen, ne? Weil im Zweifelsfall sieht der oder die das, das zeigt LinkedIn ja an, der hat dein Profil besucht, der hat dein Profil besucht und so weiter und so fort. Und dann folge ich erstmal nur. Man kann ja auch auf einen Button klicken und folgt nur der Person. Auch diese Nachricht wird dann im Regelfall übermittelt. So, das heißt, man schleicht sich so ein bisschen ja, in die Welt der gewünschten Zielperson an oder ein und folgt erstmal. Und dann hast du ja schon das Richtige gesagt. Man kommentiert Beiträge, man schaut, ist der oder diejenige mit anderen connected und kommentiert dann vielleicht auch deren Kommentare dort. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nicht direkt ne, reingehen und sagen, wir jetzt, sondern erstmal in Ruhe anfangen und schauen, wie kann jemand auf mich aufmerksam werden. Ne? Das ist, glaube ich, das, worum es geht.
Genau so. Ich glaube, man kann, wenn man da mit einem gewissen, ja, ich sag mal, gesunden Menschenverstand herangeht, das eigentlich ganz gut transferieren. So, wenn ich jetzt auf der Veranstaltung bin, auf einer Netzwerkveranstaltung, da würde ich ja auch nicht, also es gibt bestimmt die Menschen, so ganz Hardcore-Vertriebler, die haben da jegliche Scheu verloren und kommen dann direkt mit der Visitenkarte um die Ecke. Aber normalerweise ist das ja auch ja, ein langsames Abtasten. Man steht zusammen irgendwie am Buffet, quatscht kurz, eher irgendwie mit privatem Bezug, sagt, ach was, guck mal hier, du bist auch Bremen-Fan oder wie auch immer man irgendwie eine Verbindung findet und dann ins Gespräch kommt und dann ja, sich dann langsam annähert und miteinander verbindet. Ich glaube, dass wenn man da kurz drüber nachdenkt, so wie würde ich gern ja, im persönlichen, im analogen Gespräch, wie würde ich da gern mit Menschen in Kontakt kommen, wenn man das überträgt, ist, glaube ich, allgemein eine ganz gute ja, vielleicht Faustformel für das Verhalten im Netz, also auch was Kommentare angeht und so weiter, würde ich das demjenigen auch so auf analoger Ebene im realen Leben sagen oder auch nicht. Ich glaube, da hat man eine ganz gute Orientierung für wie man sich mit Menschen connectet und wie man miteinander kommuniziert.
Das ist übrigens generell ein ganz guter Tipp für Verhalten und Benehmen in sozialen Netzwerken. Geht doch einfach so miteinander um, wie ihr das vielleicht auch im normalen, analogen Leben erwarten würdet. Allerdings bin ich da bei vielen, vielen nicht mehr sicher, ob sich das großartig unterscheidet. Wir sind da anders, ne? Also, wenn ich dir begegnen würde, und jetzt mache ich mal das ganz klassische Mann-Frau-Rollenspiel, ich sehe dich, finde ich nett, finde ich sympathisch, denke ich, auch das aber eine nette Frau, dann gehe ich ja nicht hin und frage nach der ersten gemeinsamen Wohnung. Ja, sondern lade ich dich vielleicht mal auf ein Käffchen ein und versuche dir zu erzählen, weil für ein netter, smarter Mensch ich bin. Und umgekehrt würdest du das ja wahrscheinlich ähnlich machen. Ich glaube, das ist das, was du damit meintest. Ne? Erstmal Mehrwert kommunizieren, Vorzüge kommunizieren. Und das ist auch die Idee, wie man dann auf LinkedIn rangehen muss. Denn ich denke, also über das Netzwerk haben wir ja schon einiges, glaube ich, gesprochen. Ne? Wir haben schon mal klar gemacht, wie hat sich das verändert. Also ja, LinkedIn wird mehr Social. LinkedIn nähert sich natürlich an, logischerweise, Dinge, die auf Instagram, TikTok, Facebook funktionieren. Warum soll LinkedIn, was ja zum Microsoft-Konzern gehört, den Weg nicht auch gehen? Die kennen sich ja auch ein bisschen aus, ja, kann man ja sagen. Wir haben auch über Content-Formate gesprochen und ich denke, da nochmal kurz zusammengefasst, da muss auch jeder logischerweise herausfinden, was funktioniert. Es gibt Insights, ja, man kann Statistiken lesen, wenn man ein bezahltes Profil hat und ein bisschen investiert und dann weiß man, wie bei jedem anderen Netzwerk auch, welche meiner Beiträge kommen an. Es schadet auch gar nichts mal zu lesen, wenn man Kommentare bekommt und die natürlich auch zu beantworten, das gehört sich so. Was meinen denn die anderen dazu? Jetzt nochmal, wenn wir zum Schluss so in unserem letzten Talk-Abschnitt hier mal über Chancen, aber auch ein bisschen über die Risiken reden. Fangen wir mit dem Positiven an. Wo siehst du gerade für die Dentalindustrie, für Menschen, über die wir eben gesprochen haben, Menschen und Unternehmen, wirklich die große Chance in der Nutzung von LinkedIn?
Es ist halt eine tolle Möglichkeit, und das wollte ich sogar branchenübergreifend zu sehen, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, die man sonst im Analogen kaum so herstellen kann. Ja, also wir haben es vorhin gesagt, wir können einfach Filter einstellen und schauen, wen gibt es in Deutschland, wen gibt es in meiner Region, und dann sich entsprechend ein Netzwerk aufzubauen und dann unabhängig von analogen Events, die total wichtig sind. Man kennt das, man geht von so einem Netzwerk, Veranstaltung, von einem Event, von irgendwas ganz tollen, konferenzmäßigem weg, und man hat viele Inhalte mitgenommen, aber was man vor allem mitgenommen hat, sind neue Kontakte, neue Leute. Mhm. Man lernt viele Leute kennen. Das ist ja das, was dann hängen bleibt und was über Jahre häufig bestehen bleibt, dass man es dann immer wieder sieht und da gemeinsame Erlebnisse dran knüpft. Und diese Sichtbarkeit ist toll und total wichtig, aber natürlich immer relativ begrenzt. Also da, wenn man jetzt schaut, wie viele Leute sind auf LinkedIn, wie viele Zahnärzte sind auf LinkedIn, wie vielen Leuten kann ich mich potenziell präsentieren und eine Sichtbarkeit herstellen. Du hast vorhin schon so ein paar Beispiele genannt, auch über den Dentalbereich hinaus. Du sagst Felix Beilharz und ich weiß sofort, wen du meinst, weil wir sind beide in dem gleichen in der gleichen Branche unterwegs, also inhaltlich Social Media, Marketing, Kommunikation, und ich weiß sofort, wen du meinst, weil er einfach ja diese Sichtbarkeit herstellen konnte, ohne dass wir beide, also ich spreche jetzt mal für dich mit, ihn wahrscheinlich noch nie persönlich getroffen haben.
Da muss ich korrigieren, meine Liebe. Oh. Also Felix und ich, wir kennen uns jetzt seit 2015, seit seiner ersten Hashtag Business. Wir kennen uns wirklich persönlich, relativ lange. Also ganz liebe Grüße gehen raus nach Köln. Lieber Felix, ich hätte ihn auch heute noch genannt, weil er natürlich auch für mich ein super Beispiel ist. Ja, er hat auch immer mal persönliche Sachen und auch mal Meinungsposts, aber er lebt einfach davon, dass er unfassbar geile Tipps raushaut. Er ist ein absoluter LinkedIn-Social-Experte. Generell ein Mensch, der sich mit Marketing, Online-Marketing perfekt auskennt und einfach tolle Mehrwerte hat. Und übrigens, im Januar war Felix auch Gast hier bei uns im Podcast in Punktuell. Also wir kennen uns das tatsächlich.
Hol das nach. Dann mache ich mir ja gleich eine Notiz. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber das wollte ich nur damit herausstellen. Jetzt hat es natürlich nicht geklappt, das war der Vorführeffekt. Aber so. Im Grunde können wir uns hier die Namen um die Ohren hauen und werden bei den meisten irgendwie nicken und sagen, klar, kennen wir, macht super Content für. Da sieht man auch, wie wichtig Positionierung ist, dass man nicht zu beliebig wird, sondern man weiß, hey, der Felix ist genau für diesen Content, genau für dieses Thema, die Person, die wir da empfehlen würden, die wir da kennen. Und genau so kann man das natürlich auch für die Dentalbranche adaptieren, sich da eine Sichtbarkeit aufzubauen und genau zu wissen, Person XY steht genau für dieses Nischenthema innerhalb der Nische. Also man kann ja da wirklich sehr konkret werden und zu so einem, man würde jetzt auf LinkedIn sagen, jetzt fange ich mit dem nächsten Buzzword an, Thought Leader, also wirklich da Meinungsführer. Man weiß, okay, wenn jetzt irgendwie es einen neuen Trend gibt in der Branche oder ein neues Produkt, irgendwas, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Klaus darauf reagiert, weil ich weiß, der hat immer gute Gedanken dazu, dem folge ich schon ganz lang. Ich vertraue ihm und bin gespannt, wie er das Thema einordnet. Und genau das ist, glaube ich, auch in der Dentalbranche eine große Möglichkeit. Du hast gesagt, es sind schon viel, viel mehr Zahnärzte, Zahnärztinnen etc. unterwegs, die ich jetzt auf den ersten Blick quasi gesehen habe, qua Suche. Und trotzdem denke ich, dass jetzt, wie die Plattform ja immer weiter wächst, dass da noch viel Potenzial ist, dass man da jetzt ein guter Zeitpunkt ist, noch drauf zu springen und zu sagen, okay, ich möchte mich für meine Nische, für mein Thema positionieren. Mit eigenen Inhalten unterwegs sein, aber natürlich auch mein Netzwerk dort abbilden, aufbauen und erweitern.
Klar, ich meine, ansonsten jeder, der jetzt starten möchte, natürlich gibt es, wie in jedem sozialen Netzwerk, Risiken. Natürlich gibt es Dinge, auf die man achten muss, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Ja, auch da gilt, gelten Gesetze, da gelten Compliance-Regeln. Wer jetzt nicht der CEO ist und selber bestimmen darf, was er tut. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Praxismanager oder eine Praxismanagerin sagt, ich will auf LinkedIn starten, dann auch da die gleichen Aufgaben wie in den anderen sozialen Netzwerken auch. Ist das abgestimmt mit der Praxis, mit der Leitung? Entspricht das der Corporate Language, dem Auftreten, den Werten? Alles das sind Dinge, über die muss man sich natürlich im Vorfeld Gedanken machen. Die wollen wir heute auch hier nicht auflösen. Wir wollten ja heute sehr allgemein, aber intensiv über dieses Thema sprechen, so wie wir es jeden Tag erleben, wie wir damit umgehen. Und natürlich gehört auch bei LinkedIn dazu, mit kritischem Feedback souverän umzugehen, auf negative Kommentare auch zu antworten. Es ist, so wie du es eben gesagt hast, liebe Franzi, es sollte ja eigentlich so sein wie im normalen Leben auch. Auch wenn sich da die sozialen Netzwerke, und ich betone das nochmal, und ihr wisst alle, ja, dass ich das gerne auch kritisch sehe, sich auch da in eine Richtung entwickeln, wo ich sage, nein, das sollte mit dem normalen Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben. Franzi, du hast viele Tipps schon gegeben. Ne? Also ich glaube, jeder, der hier die Stunde, die wir so miteinander jetzt schon verbracht haben, gehört hat, der weiß, worum geht's bei LinkedIn. Also seht es definitiv als Chance, wenn ihr Zahnärzte, Zahnärztinnen erreichen möchtet. Natürlich könnte man jetzt nochmal so fragen, Mensch, Franzi, gibt es die zwei Tipps, die drei Tipps, wo du sagst, wenn ihr so startet und wenn ihr das machen wollt, dann erreicht ihr auch eure Zielgruppe auf LinkedIn. Dann darfst du die gerne raushauen, aber ich denke, als seriöse Marketer, die wir ja beide sind, sollten wir auch immer sagen, schraubt Erwartungen generell nicht zu hoch, bleibt realistisch. Aber wenn du jetzt zum Abschluss sagst, so legt ihr los, so könnt ihr starten, dann seid ihr zumindest auf einem erfolgversprechenden Weg. Was sind deine drei Quick Wins, um bei LinkedIn zu starten oder sogar schnell durchzustarten?
Genau, also auf drei kann man das, glaube ich, sehr gut runterbrechen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, würde es aber jetzt mal betonen, das Thema Mehrwert. Also immer, wenn man einen Beitrag schreibt, dann hat man ja so eine fixe Idee, schreibt dann drauf los. Ganz kurz, bevor man auf Senden drückt, nochmal durchgehen. Finde ich das jetzt einfach nur cool, weil ich noch so beseelt bin von dem coolen Event etc.? Oder ist da drin wirklich auch ein Mehrwert versteckt für all diejenigen, die sich das jetzt durchlesen, die sich die Zeit dafür nehmen? Gibt es wirklich etwas, was konkret mitgenommen wird? Und wie gesagt, das muss nicht immer eine Rieseninformation sein oder was weltbewegend Neues. Es kann auch ein kleiner Aha-Moment sein oder auch etwas zum Schmunzeln. Also auch Unterhaltung ist ja ein Stück weit ein Mehrwert, wenn sich derjenige irgendwie damit identifiziert und sagt, ach, guck mal hier, das kenne ich ja von uns, das leite der Kollegin weiter. Auch dann kann man ja positive Signale setzen. Also Thema Mehrwert, ganz wichtig. Das Zweite hast du eben auch schon ein Stück weit so angeteased, so diese... Ja, dieser ganz schnelle Erfolg wird, wenn man rein organisch bleibt quasi, also wirklich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Beiträge veröffentlicht, ohne die jetzt nochmal mit Budget zu hinterpacken, um nochmal mehr Leute zu erreichen und da auch nochmal genauer die Zielgruppe abzustimmen, dann ist das natürlich keine Sache, die man innerhalb von ein paar Wochen direkt die ersten Erfolge verzeichnen kann. Im besten Fall schon hat man die ersten Kontakte gesammelt etc. Aber es ist natürlich eher ein Marathon als ein Sprint. Es braucht diese Regelmäßigkeit, der Vertrauensaufbau erfolgt nicht einfach von jetzt auf gleich, sondern Vertrauen, wie auch im echten Leben, das baut sich über eine längere Zeit auf, über eine Regelmäßigkeit, was auch zum dritten Punkt überführt oder noch zum zweiten noch kurz. Lieber, man sagt eine Frequenz, man einigt sich auf eine Frequenz, vielleicht auch mit sich selbst zu sagen, hey, was ist denn für mich realistisch umsetzbar? Sind das zwei Beiträge die Woche? Ist das nur ein Beitrag? Aber da weiß ich, hey, das kann ich irgendwie erreichen, als dass man irgendwie zwei Wochen fünf Beiträge die Woche raushaut und dann ist man wieder drei Wochen komplett still. Also da auch
oder vielleicht man hat gar keine Themen für die zwei Wochen, ne? Für jeden
oder
Tag
so, einen Post. Ja.
oder so.
Mhm. Also da auch ein bisschen den Algorithmus mitdenken vielleicht und sagen, ich gehe eher auf eine Regelmäßigkeit, als dass es so Spitzen und Downs gibt. Der dritte Punkt, auch das hatten wir vorhin schon ein Stück weit, aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man anfängt, dann ist der erste Beitrag, überhaupt das Beiträge schreiben, ja noch etwas behäbiger oder noch zeitaufwendiger. Man kann aber auch sichtbar werden nur durch Kommentare. Also wie du schon sagst, ein gut platzierter Kommentar, gerade bei Beiträgen, die eine gewisse Reichweite erzielen, werden ganz häufiger gesehen, die Kommentare, als mein eigener Beitrag. Einfach weil viele Leute irgendwie in den Kommentaren unterwegs sind. Und dann kann man, ich sag mal, die Kommentare so als Mini-Beitrag verstehen. Also ich nutze fremde Bühnen. Zum Beispiel bei Felix sehe ich, ach guck mal hier, der hat einen super spannenden Beitrag mit einem Cheat verknüpft. Dazu habe ich doch auch was zu sagen. Dann kann man sich natürlich diese Bühne nutzen und sagen, viele Leute sind in den Kommentaren unterwegs. Ich platziere jetzt da dort meinen Kommentar und mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit wird er dann sogar häufiger gesehen, als hätte ich das als eigenen Beitrag veröffentlicht. Also einfach so einen Einstieg sich selbst zu vereinfachen, indem man sagt, ich fange erstmal mit Kommentieren an. Und dann ist der nächste Step dann irgendwann der eigene Beitrag. Aber dieses Kommentieren, super wichtig und relativ schnell gemacht, aber trotzdem mit einer gewissen Sichtbarkeit verbunden.
Ich glaube tatsächlich, dass ein von mir geschriebener Kommentar aus den letzten Wochen mein bislang erfolgreichster Beitrag auf LinkedIn ist, wenn es ausschließlich um das Thema Reichweite geht. Also nicht jetzt zwingend auch, dass mich dann drei Leute angerufen haben und haben gesagt, Mensch, kannst du für mich arbeiten? Darum geht es mir auch da gar nicht. Aber das ist tatsächlich ein sehr probates Mittel und ein letztendlich ein für sich stehendes Content-Format auf LinkedIn, der Kommentar, gar keine Frage. Und ich hätte vielleicht noch einen vierten Tipp. Wenn ihr starten wollt, wenn ihr starten wollt auf LinkedIn und nicht genau wisst, wie und auch nicht wisst, ob ihr die Posts hinbekommt und wie man da schreibt etc., dann fragt doch einfach uns. Denn auch Franzi und wir machen sowas zusammen. Also auch wir beide. Ne? Wir schreiben auch Texte für Unternehmen und erarbeiten Strategie, all diese Dinge. Also wenn jemand Lust hat und wissen möchte, wie kann ich denn Zahnärzte und Zahnärztinnen auf LinkedIn erreichen, die ich ja ganz gut kenne, diese Zielgruppe logischerweise. Da können wir beide auch zusammen was tun. Ne? Also bieten wir gerne an.
Auf jeden Fall. Also all das, was wir jetzt versucht haben, in einer Stunde runterzubrechen, das ist natürlich nur so die Spitze des Eisbergs, aber da ist natürlich noch ganz viel mehr und natürlich braucht jeder ganz individuell Unterstützung. Das ist ganz unterschiedlich und da sind wir natürlich gerne bereit zu helfen, zu unterstützen und zu schauen, wie wir Personen oder auch Unternehmen auf LinkedIn platzieren und in die Kommunikation mit der Zielgruppe bringen.
Mit dem riesengroßen Vorteil, dann habt ihr auch die Chance, uns beide eventuell mal persönlich kennenzulernen, denn wir kommen auch gerne zu einem Workshop zu euch ins Unternehmen oder laden euch zu uns ein nach Magdeburg oder wie auch immer. Also es ist viel möglich. Ne? Wir haben ja Bock auf cooles Marketing und dann sollen die Menschen gerne zu uns kommen und wir haben auch beide noch Lust auf LinkedIn. Mal schauen, was der Algorithmus und die Plattform noch so mit uns machen. Franzi, ich sage ganz lieben Dank. Hast du noch ein Schlusswort? Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Dann darfst du das jetzt. Ansonsten mache ich gleich eine Abmoderation und dann war es das mal wieder für heute. Und nehme natürlich deine Anmerkung von eben durchaus mit. Können wir daraus gerne auch mal was Regelmäßiges machen? Ja, lass uns drüber nachdenken.
Vielleicht ein letztes Schlusswort. Wir haben ja immer wieder den Algorithmus besprochen, was funktioniert gut etc. Natürlich ist dieser Blick darauf wichtig, dass man schaut, hey, was ist denn das, was gerade gut funktioniert. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, gerade wenn wir darüber sprechen, ich veröffentliche das über mein persönliches Profil, ich als Franziska Fiedler zum Beispiel, dass man sich mit dem Content, den man macht, mit der Ansprache, wie man sie wählt, auch wohlfühlt und nicht irgendwie dem aktuellen Algorithmus versucht, hinterherzurennen und sich dann quasi ja ein Stück weit selbst zu verlieren und sagen, oh Mann, das bin ich eigentlich gar nicht, aber alle sagen, ja, das funktioniert so gut. Also ja, da ein Stück weit das, womit man sich wohlfühlt, egal ob das jetzt ein bestimmtes Format ist, Mensch, Video liegt mir nicht so oder Text liegt mir nicht so, sich da zu positionieren, zu schauen, wo fühle ich mich wohl. Und das ist dann auch ja in der Ansprache deutlich authentischer, als wenn ich versuche, irgendeinem Idealbild zu folgen oder das dem zu entsprechen.
Vielleicht machen wir ja mal Folgendes, meine Liebe. Also fällt mir jetzt gerade so ein. Eventuell etablieren wir ja hier bei uns bei Punktuell mal so ein regelmäßiges Format, der LinkedIn-Talk mit Franzi und Klausi. Und dann reden wir beide über dieses Netzwerk, dann zu spezifischeren Themen, gehen mal ein bisschen mehr Deep Dive in die Geschichten rein. Hättest du da Lust zu? Wenn du jetzt Nein sagst, hast du ein Problem.
Ja. Genau, ich habe es ja vorhin schon so angeteased.
Wäre auch eine sehr rhetorische Frage, ja.
Da sollten wir auf jeden Fall uns mal Gedanken zu machen.
Das werden wir tun. Meine Liebe, ich sage ganz lieben Dank, schicke Grüße nach Magdeburg und wünsche dir alles Gute. Ich denke mal, wir werden uns dann im nächsten Jahr wiedersehen und hören. Also eine ganz tolle Weihnachts-Winterzeit, was immer du ihr daraus macht. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank immer für die Einladung. Das wünsche ich dir auch, dass man über Weihnachten gut mal runterfährt, gut mal LinkedIn sein lässt oder genau dann nochmal schaut, was das Netzwerk noch zu bieten hat. Mal sehen, was da für Beiträge um die Ecke kommen. Da wird es bestimmt einige Perlen geben in der Zeit.
Wir werden sehen. Ja, dann danke Franzi, danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, das kennt ihr ja alles. Häkchen hier machen, da kommentieren, da auch mal ein Feedback geben. Freuen wir uns natürlich drüber. Grüße gehen raus an Patrick, logischerweise an meinen Punktuell Podcast-Marketing-Kumpel. Ich sage danke an die Podcast-Liebe für eure Produktion, an Annette für deine Stimme und an den DJ Actimax für deinen Sound. Und es heißt definitiv, bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Passmedia-Praxis-Marketing-Podcast. Macht's gut, bleibt gesund, stabil, optimistisch, lasst euch gut gehen. Bis dahin und tschüss. Tschüss, Franzi.
Ciao.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.